Ich grüße Sie herzlich an diesem 10. Sonntag nach Trinitatis. Die Sonntage nach Trinitatis stehen jeweils unter einem Thema. Am heutigen Israel-Sonntag geht es darum, was Christen und Juden verbindet und was der christliche Glaube der jüdischen Religion verdankt. Wir beten aus dem großen Gesang- und Gebetbuch Israels, den Psalmen, den 122. Psalm, ursprünglich ein Lied für die Pilgerreise nach Jerusalem. Wie sehr habe ich mich gefreut, als andere zu mir sagten: Komm mit, wir gehen zum Haus des Herrn. Jerusalem ist unser Ziel. Betet für den Frieden Jerusalems. Friede und Glück komme über alle, die dich lieben. In deinen Mauern herrsche Sicherheit und Wohlstand. Deinen Häusern bleibe die Sorge fern. In dir steht Gottes Haus. Hier wünschen wir allen um Gottes Willen das Beste. Kommt, lasst uns zum Haus des Herrn gehen und um Frieden beten. Amen. Die Gebote der Gottes- und Nächstenliebe sind in der hebräischen Bibel, die wir das Alte Testament nennen, fest verankert. Ein Lehrer Israels und Jesus tauschen sich über diese Grundlage aus. Davon hören wir aus dem Evangelium nach Markus im 12. Kapitel. Ein Schriftgelehrter trat zu Jesus und fragte ihn: Welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus antwortete: Das höchste Gebot ist das: Höre Israel, der Herr unser Gott ist der Herr allein, und du sollst den Herrn deinen Gott lieben, von ganzem Herzen und ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand und allen deinen Kräften. Das andere ist ihm gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Ja, Meister, du hast recht geredet. Gott ist einer und ist kein anderer außer ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und aller Kraft und seinen Nächsten lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer im Tempel. Da Jesus sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Vor vielen Jahren stöberte ich in einem Trödelladen in Polen nach alten Büchern. Plötzlich zog mich mein polnischer Kollege, heute ist er Professor für Judaistik und Altes Testament, zu einer Kiste mit Besteck. Besteck ist eigentlich das Letzte, was mich in einem Trödelladen interessiert. Aber er zeigte auf einen bestimmten Gegenstand. Zwischen Löffeln, Gabeln und Messern lag ein silberner Stab. An einem Ende war ein Griff, am anderen Ende eine kleine Hand mit ausgestrecktem Zeigefinger. Ich wusste wie mein Kollege sofort, dass dieser Gegenstand nicht ins Besteck gehörte. Um ihn vor weiterem Missbrauch zu bewahren, kaufte ich den Yad. Denn darum handelt es sich. Einen Yad, einen Zeigestock, der im jüdischen Gottesdienst verwendet wird, um aus den heiligen Schriftrollen vorzulesen. Um beim Lesen nicht den Faden zu verlieren, legen wir gerne den Zeigefinger an die Zeile und folgen damit den Worten. Der Vorleser im jüdischen Gottesdienst benutzt dazu, aus Ehrfurcht vor dem heiligen Text und um die kostbaren handgeschriebenen Buchstaben nicht zu verwischen, einen Zeigestab mit einer kleinen Hand, auf Hebräisch Yad. Heute feiern wir den sogenannten Israel-Sonntag. An diesem Sonntag steht im Mittelpunkt, was Christen und Juden verbindet. Vieles aus der jüdischen Tradition wird immer noch übersehen oder missverstanden, wie der Yad in der Besteckkiste. Missverständnisse sind der Nährboden von Vorurteilen, Vorurteile der Nährboden von Beleidigungen, Übergriffen oder sogar Gewalttaten. Bis heute hält sich beispielsweise das Vorurteil, das Judentum sei eine Gesetzesreligion und kenne nur einen strengen und strafenden Gott, das Alte Testament sei ein Buch voller Gebote und grausamer Geschichten. Das ist so, als halte man den Yad falsch nach oben, sodass er wie ein mahnend erhobener Zeigefinger aussieht. Lassen Sie uns den Yad richtig nutzen. legen wir den Finger sorgfältig an die Texte und folgen ihren Worten. Dann können wir entdecken, dass die Gesetze und Vorschriften im Alten Testament nichts anderes sind als Ausführungsbestimmungen, wie man die Verheißungen Gottes leben kann. Denn von Verheißungen voll sind die Bücher Mose, die Propheten und die übrigen Schriften im Alten oder Ersten Testament, Schriften wie die Psalmen. Nehmen wir zum Beispiel die 10 Gebote, einen der bekanntesten Texte der Bibel. Wahrscheinlich können Sie auf Anhieb einige der 10 Gebote richtig zitieren. Du sollst nicht töten, lügen, stehlen. Aber in welcher Reihenfolge war das nochmal? Und kommen Sie auf alle 10 Gebote? Die Anzahl wurde ja als Gedächtnishilfe gewählt. Man kann die Gebote an den 10 Fingern abzählen. Vielleicht kennen Sie auch die Erzählung, wie Mose die Gebote direkt von Gott am Berg Sinai auf 2 Steintafeln empfing. Die Gebote auf der 1. Tafel haben mit der Gottesbeziehung zu tun, die Gebote auf der 2. Tafel mit der Beziehung zu den Mitmenschen. Die 2. Tafel ist bis heute unumstritten eine Zusammenfassung der elementaren Lebensregeln im Miteinander der Menschen. Die Eltern achten, nicht töten, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen, nicht lügen, nichts von dem zu begehren, was andere haben, darauf kann man sich ethisch einigen. Was ist aber mit den 4 Geboten der 1. Tafel? Also, keine anderen Götter haben außer dem einen, sich kein Bildnis von ihm machen, Gottes Namen nicht missbrauchen und den Feiertag heiligen. Sind sie unbedingt nötig? Der allererste Satz der 10 Gebote lautet: Ich bin dein Gott, der dich aus der Sklaverei befreit hat. Evangelischer könnte es gar nicht anfangen. Nicht als Gesetz, sondern als Evangelium, als frohe Botschaft von Gottes Zuwendung zu uns, die allem unserem Tun vorausgeht. Ich bin dein Gott. Dein Gott. Am Anfang steht also eine Zusage. Eine befreiende Zusage. Ich bin dein Gott, der dich befreit hat aus der Sklaverei. Das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten. Im übertragenen Sinne aus Abhängigkeiten, die keine eigene Verantwortung und Entscheidung und Gestaltung zulassen. Der Vorsatz der Freiheit verändert den Charakter der Gebote. Sie sollen nicht einengen, sondern Freiheit gestalten. Darum wäre eine andere Übersetzung wünschenswert. Statt »Du sollst keine anderen Götter haben neben mir« lässt sich das hebräische Original auch übersetzen mit »Du brauchst keine anderen Götter neben mir«. Statt »Du sollst nicht töten« hieße es besser »Du brauchst nicht töten« und so weiter. Die Gesetzlichkeit, die dem Judentum immer wieder unterstellt wurde, ist vielleicht eher im Christentum selbst verbreitet. Wenn man bedenkt, wie die 10 Gebote über Generationen im Sinne von »Das darfst du alles nicht« eingebläut wurden. Nimmt man aber die Einleitung ernst, sind die 10 Gebote eher Leitlinien zur Gestaltung von Freiheit. Das Volk Israel befand sich in einer Zeit des Übergangs, als es sich im Land Kanaan ansiedelte und eigene Gesellschaftsformen entwickelte. Was sollte diese Entwicklung bestimmen? Etwa das Recht des Stärkeren? Was wäre dann besser als in Ägypten? Darum sind Spielregeln der Freiheit nötig, um die neu gewonnene Freiheit nicht wieder zu verspielen. Wir sehen heutzutage Regeln und Grenzen vor allem als Einengung, vielleicht weil wir von einem übersteigerten Autonomiebedürfnis bestimmt sind. Freiheit wird dann meist verstanden als Freiheit von etwas. Grenzen stecken aber auch Freiräume ab. Spielregeln machen erst ein Spielfeld möglich. So gesehen geht es eher um die Frage Freiheit wofür? Auf einer Karikatur ist Mose zu sehen, wie er vom Berg Sinai herabsteigt. Unter dem einen Arm die beiden Steintafeln mit den 10 Geboten, unter dem anderen Arm einen sehr, sehr dicken Wälzer mit der Aufschrift Ausführungsbestimmungen. Beziehen sich die Ausführungsbestimmungen nur darauf, die Grenzen zu sichern? Die Erfahrung lehrt, dass die Verstärkung von Grenzen nicht wirklich hilft, im Inneren die Spielregeln der Freiheit und Mitmenschlichkeit zu sichern und zu fördern. Dass wir die 10 Gebote meist nur als Grenzbestimmungen sehen, merke ich immer, wenn ich zu hören bekomme: Herr Pastor, ich bin ein anständiger Mensch, denn ich verwende Gottes Namen nicht in Flüchen, habe meinen Eltern keine Widerworte gegeben und noch keinen umgebracht, bin nie beim Fremdgehen erwischt worden und immer ehrlich, jedenfalls soweit mir keiner das Gegenteil nachweisen kann. Sieht man die 10 Gebote nur als Grenzbestimmungen, dann reicht es, sie nicht zu überschreiten. Wirklich erfüllen werden wir die 10 Gebote aber erst, wenn wir die Freiräume, die sie abstecken, mit Liebe und Mitmenschlichkeit ausfüllen. Dazu braucht es keinen dicken Wälzer mit Ausführungsbestimmungen. Dazu muss man nur beherzigen, was Jesus sagte, dass die Liebe das wichtigste Gebot und die Erfüllung aller Gesetze sei. Niemanden zu töten, keinen Seitensprung zu begehen und keine Lüge zu erzählen, ist gut und richtig. Aber die eigentliche Herausforderung besteht darin, das Leben aktiv zu schützen, das Vertrauensverhältnis zum Lebenspartner zu pflegen oder für die Wahrheit einzutreten. Sonst verspielen wir unsere Freiheit. Diese Freiheit bestimmt auch die Tradition der jüdischen Schriftauslegung. Im Talmud wird erzählt, wie die Rabbiner über die Auslegung einer Reinheitsvorschrift diskutieren. Der hochgeachtete Rabbi Eliezer vertritt eine Minderheitsmeinung und ruft mehrfach göttliche Zeichen zu Hilfe, die beweisen sollen, dass Gott ihm zustimmt. Diese Zeichen und Wunder geschehen, doch die anderen Rabbiner geben nicht nach. Schließlich ruft Eliezer Gott unmittelbar um Hilfe an. Da spricht eine Stimme vom Himmel: Was habt ihr gegen Rabbi Eliezer? Die geltende Regel ist stets, wie er sagt. Darauf erhebt sich Rabbi Jeremia und entgegnet: Die Tora, das heißt Gottes Weisung in den 5 Büchern Mose, die Tora ist vom Berg Sinai herabgegeben worden und befindet sich nicht mehr im Himmel. Wir achten nicht auf die himmlische Stimme, denn bereits am Berge Sinai hast du selbst in die Tora geschrieben: Nach der Mehrheit muss man sich richten. Später traf ein Rabbi den Propheten Elia und fragte ihn: Wie reagierte Gott darauf? Und Elia sagte: Gott schmunzelte. Und Gott sprach: Meine Kinder haben mich besiegt. Meine Kinder haben mich besiegt. Ein schmunzelnder Gott und Mehrheitsentscheidungen statt ewig gültiger Dogmen. Das ist alles andere als eine Gesetzesreligion. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass in mancher christlichen Konfession die Gläubigen neidisch werden, wenn sie hören: Nach der Mehrheit muss man sich richten. In der jüdischen Tradition wird die richtige Auslegung der Heiligen Schrift diskutiert und Mehrheiten gesucht. In großer Treue zu dem, was dasteht, und zugleich in der Freiheit, zwischen den Zeilen lesen zu können. Es wäre wünschenswert, wenn wir als Christen diese Treue gegenüber der Heiligen Schrift und die Freiheit in ihrer Auslegung mit der jüdischen Tradition teilten. Martin Luther hat das gewagt. Er strich das 2. Gebot, weil das Verbot, sich ein Bild von Gott zu machen, seiner Meinung nach aufgehoben war, seit Jesus Christus als Abbild des himmlischen Vaters in Erscheinung getreten war. Trotzdem wollte er die 10-Zahl beibehalten. Darum teilte er das 2. Gebot auf in die zweifache Weisung, nicht das Haus des Nächsten zu begehren, beziehungsweise nicht dessen Weib, Knecht, Magd, Vieh, noch alles, was sein ist. Damit ging er vielleicht zu weit. Aber seine Absicht war, die 10 Gebote daran zu messen, was Jesus gelehrt und gelebt hat. Und das war und bleibt die Liebe als größtes Gebot. Und die Zusage, dass Gott es gut mit uns meint und befreiend in unserem Leben wirken will, vor all unserem Tun. Lassen Sie uns diese Freiheit gestalten. Amen. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir bitten dich heute besonders um Frieden. Wir bitten dich für die Völker an den zahlreichen Krisenherden der Erde. Mach sie bereit zum Gewaltverzicht. Stärke ihre Politiker und leite ihre Schritte auf den Weg der Aussöhnung. Wir bitten dich besonders für die Völker des Nahen Ostens um Frieden. Wehre dem Hass, der Rachsucht und der Verbitterung in den Herzen. Bring Bewegung in die starren Fronten, damit eine Lösung näher rückt, mit der beide Seiten zu leben bereit sind. Hilf den Menschen aus der Verzweiflung und gib ihnen neue Hoffnung. Wir beten besonders für unsere Partnerstädte in Israel, Gane Tikva, zu Deutsch Gärten der Hoffnung, und in den palästinensischen Gebieten Beit Jala, zu Deutsch Hier geht's los. Lass ihre Namen gute Wirklichkeit werden. Wir bitten für die Juden überall auf der Welt, dass sie in Ruhe und Sicherheit leben können. Erbarme dich unser, dass der Terror nicht unseren Verstand verdrängt, dass der Hass nicht im Mitgefühl den Platz im Herzen nimmt, dass die Angst nicht über die Freiheit siegt. Fördere das Gespräch zwischen Christen und Juden. Lass das Verbindende stärker sein als alles, was verletzt und trennt. Öffne uns die Ohren, um gut zuzuhören, den Mund, um jeder Form des Antisemitismus zu wehren, und das Herz, um die Liebe und die Solidarität zu leben, die Jesus gelebt hat, unser Bruder und Herr. Amen. Und alles, was uns sonst bewegt und was uns verbindet, sprechen wir aus mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott segne dich. Er lasse dein Leben gelingen und gebe dir Kraft. Gott behüte dich. In allem, was dir Angst und Sorge macht, leite und begleite er dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir. Er blicke dich freundlich an, dass sich seine Zuneigung widerspiegelt im Anblick jedes Menschen, dem du begegnest. Gott sei dir gnädig. Wenn dich etwas bedrückt, dann lass er dich aufatmen und mache dich frei. Gott erhebe sein Angesicht auf dich. Er wache über dir im Schönen wie im Schweren. Und Gott gebe dir Frieden, das Wohl des Körpers, die Ausgeglichenheit der Seele, uns allen eine gute Zukunft. Amen. Thank you.